ARD.
Man muss sich auf ihn einstellen und auf ihn einlassen. Und gleichzeitig darf man sich nicht kleiner machen, als wir sind. Und wir sind da keine Bittsteller.
Friedrich Merz meets Donald Trump. Was hat der Bundeskanzler im Oval Office zu erwarten oder zu befürchten?
Die NATO beschließt das größte Aufrüstungsprogramm seit Ende des Kalten Kriegs.
Die Bundeswehr braucht Soldaten.
Außenminister Wadefuhl hat seinen israelischen Kollegen Gideon Saar in Berlin empfangen und nicht mit Kritik gespart. Hallo, ich bin Constanze Semidey.
Und ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 5. Juni um 16.30 Uhr. Unser Schwerpunkt heute ist die NATO. Aber wir wollen erst einmal auf Israel schauen. Wie eben schon gesagt, der deutsche Außenminister Wadefuhl hat mit seinem israelischen Kollegen Saar über den Krieg in Gaza gesprochen. Wie war denn jetzt eigentlich das Treffen?
Also auf der Pressekonferenz nach dem Treffen hat Wadefuhl schon ziemlich deutliche Worte gefunden. Es ist ja ein Balanceakt, einerseits die Unterstützung für Israel, auch im Kampf gegen die Hamas, zu betonen und gleichzeitig Kritik am israelischen Vorgehen in Gaza zu üben. Hören wir mal, was Wadefuhl sagt.
Dies ist eine Zeit extremer Sorge. Ich mache mir Sorgen um die Geiseln, die weiterhin in den Tunneln der Hamas unter menschenunwürdigen Bedingungen gefangen gehalten werden. Unter ihnen sind auch deutsche Staatsangehörige, für die wir Verantwortung tragen. Wir sind uns einig, Hamas muss diese Geiseln freilassen. Und Hamas muss die Waffen niederlegen, sofort und bedingungslos. Ich mache mir aber auch Sorgen um die Menschen in Gaza, die nicht wissen, wie sie an Nahrung und Medikamente gelangen sollen. Menschen, die lange Strecken zu Fuß laufen, um Ausgabestellen für Hilfe zu erreichen und dort mit leeren Händen zurückkommen. Im schlimmsten Fall kommen sie gar nicht zurück, weil sie getötet wurden. Auch das geschieht viel zu oft. Diese Bilder aus Gaza sind schockierend und sie zeigen, was im Moment nach humanitärer Hilfe nach Gaza gelangt, das ist zu wenig. Und deswegen habe ich in unserem Gespräch heute erneut meine dringende Bitte erneuert, humanitäre Hilfe für Gaza zuzulassen, entlang der Prinzipien von Menschlichkeit, Unparteilichkeit, der Neutralität und der Unabhängigkeit und ohne Einschränkungen. Ich mache mir auch Sorgen um die extrem angespannte Situation im Westjordanland, über den Beschluss der israelischen Regierung, 22 Siedlungen zu genehmigen. Darüber können wir auch als Freunde nicht hinwegsehen. Und ich muss sagen, wir lehnen das ab, denn diese Siedlungspolitik ist in dieser Form völkerrechtswidrig. Sie verbaut buchstäblich die Lösung für eine Zwei-Staaten-Lösung. Und das ist die Lösung, für die wir auch als deutsche Bundesregierung weiter einstehen. Dass einige Stimmen in der israelischen Politik, auch im Kabinett, darüber hinaus die Annexion des Westjordanlands fordern, das ist zwar keine Mehrheitsmeinung, aber es birgt erhebliche Reputationsrisiken für Israel. Es kostet Vertrauen in die Regierung bei den Nachbarn, bei den Verbündeten und bei den engsten Freunden.
Ja, das waren deutliche Worte zum Westjordanland und zu Gaza. Und im Gazastreifen hat die Armee heute die Leichen von zwei weiteren Geiseln geborgen.
Ja, es ist ein älteres Ehepaar. Beide haben die israelische, aber auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Dass sie nicht mehr am Leben waren, wussten ihre Angehörigen schon länger. Nun können sie also beerdigt werden. Die Hamas, ich rufe das nochmal in Erinnerung, hat immer noch 56 Geiseln in ihrer Gewalt. Nicht mal die Hälfte von ihnen ist wohl noch am Leben.
Ja, und kommen wir jetzt zur NATO. Das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Kalten Krieg soll es geben. Das haben die Mitglieder heute beschlossen. Ja, das hört man ja mit gemischten Gefühlen, oder?
Ja, mir geht es auch so. Wir haben ja beide den Kalten Krieg noch ganz gut in Erinnerung. Und die Rüstungsspirale damals zwischen NATO und beziehungsweise den USA und der Sowjetunion. In den 90ern war man ja ziemlich froh, dass der atomare Spuk irgendwie vorbei war. Und jetzt geht das alles wieder von vorn los. Bedrohung aus Russland, Aufrüstung, atomare Abschreckung, Verteidigungsfähigkeit.
Ja, was haben eigentlich die NATO-Staaten genau beschlossen?
Also genaue Informationen gibt es nicht. Es gibt Vorgaben innerhalb sogenannter Fähigkeitsziele. Also Vorgaben, wie die Staaten ihre Streitkräfte weiterentwickeln sollen, damit sie ihre Aufgaben innerhalb der NATO erfüllen können. Die Details dieser Vorgaben, die sind aber geheim. Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär, hat von ehrgeizigen Zielen gesprochen und einem gewaltigen Sprung vorwärts. Und als Schwerpunkte wurden in dem Zusammenhang die Luft- und Raketenabwehr genannt, Langstreckenwaffen und auch Logistik. Und Bundesverteidigungsminister Pistorius hat da von einem Kraftakt gesprochen.
Was sind denn die deutschen Pläne, wie man ausreichend verteidigungsfähig wird?
Also Pistorius hat gesagt, dass Deutschland an diesem Aufrüstungsprogramm den zweitgrößten Anteil übernehmen wird. Auch weil das Land ein Knotenpunkt in der NATO ist, etwa für Truppentransporte und so. Es braucht also Investitionen in die Infrastruktur, Brücken, Straßen, aber natürlich auch in die Bundeswehr. Und da hat Pistorius Zahlen genannt zum Personalbedarf.
Also wir gehen davon aus, das ist aber auch nur eine Daumengröße, um es klar zu sagen, dass wir rund 50.000 bis 60.000 Soldatinnen und Soldaten in den stehenden Streitkräften mehr brauchen als heute. Und gleichzeitig wird sich die Frage natürlich stellen, reicht der neue Wehrdienst aus über die nächsten Jahre? Wir gehen davon aus, dass synchron zum Aufwuchs der Kapazitäten, und ich kann es immer nur wiederholen, uns nützt eine Wehrpflicht jetzt gar nichts, weil wir die Kapazitäten weder in den Kasernen noch in der Ausbildung haben. Deswegen müssen diese Kapazitäten aufwachsen. Bis dahin gilt Freiwilligkeit. Die Freiwilligkeit kann aber auch darüber hinaustragen, wenn wir als Arbeitgeber attraktiv sind und gleichzeitig mehr Leute gewinnen, junge Männer und junge Frauen, die sagen, ich verpflichte mich auch für länger.
Zurzeit dienen übrigens rund 182.000 Männer und Frauen in der Bundeswehr.
Jedenfalls, also noch nicht klar bei dem ganzen NATO-Beschluss ist, wer zahlt das alles? Welches Land muss wie viel investieren? Das soll dann Ende des Monats geklärt werden auf einem NATO-Gipfeltreffen.
Wie sind denn jetzt die Signale aus den USA an die NATO-Staaten? Da stand und steht ja immer wieder der Vorwurf im Raum, die anderen würden nicht genug Geld in ihre Verteidigung stecken.
Heute in Brüssel bei dem Treffen der NATO-Minister hat Pete Hegseth, der amerikanische Verteidigungsminister, sich, ich nenne es mal, wohlwollend geäußert. Man komme der 5%-Marke näher, hat er gesagt. Viele Länder würden die 2%-Marke schon deutlich übertreffen. Was Hegseth aber auch gesagt hat zu den NATO-Staaten ist, die USA würden ihre Truppenstationierungen demnächst überprüfen, um, wie er sagt, sicherzustellen, dass die Truppenstationierung die richtige Größe hat.
Naja, was immer das heißt.
Ja, kann man so oder so interpretieren, kann eben auch gut heißen, wir reduzieren. Und das ist natürlich mit Blick auf das Thema Abschreckung ungünstig.
Und wie verlässlich sind denn die USA überhaupt noch als wichtigstes NATO-Mitglied?
Unser Kollege Markus Schubert hat auf NDR Info mit Thomas Kliche gesprochen. Der ist Politikwissenschaftler und Psychologe, emeritierter Professor an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Wir hören mal in das Interview rein. Da schätzt er ein, was Europa und die NATO und auch die Ukraine übrigens überhaupt noch erwarten können von den USA unter der Regierung Trump.
Soweit ich erkennen kann, ist die Schädigung der NATO bereits jetzt irreversibel, weil Zweifel an der Abschreckung bleiben werden. Das heißt also Zweifel an der amerikanischen nuklearen Vergeltungsbereitschaft zugunsten von Europa. Also wenn Russland Europa angreift und Nuklearwaffen einsetzt oder androht, würden dann die Amerikaner sich selber einen Nuklearschlag einhandeln, indem sie eingreifen, aber auch innerhalb Europas. Es gibt ja Zweifel an der französisch-britischen Vergeltungsbereitschaft zugunsten von Baltikum, Polen, Deutschland. Das heißt, Europa muss sich vollkommen neu aufstellen, muss das neu aushandeln, wird erstmal konventionell aufrüsten, um diese Situation der Abschreckungskrise möglichst aufzuschieben. Und Europa wird ein unabhängiges Bündnis aufbauen, wenn auch erstmal ganz unauffällig innerhalb der NATO. Das heißt, da braucht man Trump gar nicht zurückholen. Jetzt schon haben sich die Amerikaner als im Kern nicht völlig zuverlässig erwiesen. Und die Frage des Überlebens der Ukraine, dieser Rohstoffvertrag der Amerikaner mit der Ukraine zeigt ja ein bisschen Trumps außenpolitische Vision. Die Amerikaner holen uns unseren Vorteil und die anderen zahlen dafür. Das ist ja seine Idee, die Mexikaner bauen eine Mauer, müssen dafür auch noch zahlen. Und hier will er, dass die USA die ukrainischen Rohstoffe bekommen und die Europäer die ukrainische Verteidigung bezahlen. Dabei gibt es nun aber offenkundig zwei Denkfehler, nämlich einmal, Wenn die Ukraine von Russland unterworfen wird, dann bekommen die USA keine Rohstoffe mehr, die fließen nach Russland. Wenn die Ukraine aber von Europa gerettet wird, dann wird dieses Rohstoffabkommen Makulatur sein. Dann wird die Ukraine das so nicht einlösen wollen. Das heißt, der einzige Ansatz, der sich hier zeigt, wäre, Trumps Selbst- und Medienbild als starker Macher aufzurufen. Das ist ihm ja ganz wichtig, damit arbeitet er auch politisch. Und immer wieder Waffenlieferungen herauszuholen, solange das noch geht, und ihn dafür schrecklich öffentlich loben. Aber uns muss klar sein, auch das ist eine absolut unsichere Strategie. Bei diesem Präsidenten ist nichts mehr zuverlässig.
Also ich finde, das ist ziemlich ernüchternd, was er da sagt.
Kliche meint, man könne sich auf Trump überhaupt nicht mehr verlassen. Er handele nur zu seinem Vorteil, ohne Rücksicht auf die Interessen oder auch die Bedürfnisse anderer Staaten.
Und jetzt am Schluss, da wollen wir natürlich noch auf den Besuch von Friedrich Merz bei Donald Trump eingehen. Auch wenn wir da noch gar nicht viel erzählen können, Stand jetzt.
Ja, denn Merz ist erst kurz vor 18 Uhr unserer Zeit im Oval Office und wir haben unseren Podcast ja schon um 5 aufgezeichnet. Aber natürlich gibt es Erwartungen an das Treffen, und wenn man bedenkt, wie da andere Staats- und Regierungschefs schon abgebürstet wurden, da denke ich schon, dass Merz mit ein bisschen mehr Herzklopfen reingeht als sonst so zu Terminen. Wir hören mal, was er vor seinem Abflug gesagt hat.
Man muss sich auf ihn einstellen und auf ihn einlassen, und gleichzeitig darf man sich nicht kleiner machen, als wir sind. Und das ist ohnehin meine wichtigste, sag mal, Voraussetzung, dass wir mit ihm vernünftig reden können. Wir sind da keine Bittsteller.
Also ich würde sagen, das klingt ganz souverän.
Absolut. Und unser Korrespondent in Washington, Ralf Borchert, der hat es eigentlich ganz schön zusammengefasst, welches Ziel so ein Treffen überhaupt verfolgen kann, und zwar für beide Seiten.
Also in erster Linie geht es bei diesem Besuch auch aus US-Sicht um das Persönliche, um den Tonfall, um die Frage, ob Donald Trump und Friedrich Merz einen Draht zueinander finden. Trump will wissen, wie tickt der deutsche Bundeskanzler? Ist das jemand, den er, wenn es ein Problem gibt, bei dem er tatsächlich die Europäer fragen will, ist dann Friedrich Merz vielleicht derjenige, den er anrufen kann? Aber der Dealmaker Trump wird Merz natürlich auch konkret fragen, was hast du zu bieten? Zum einen beim Thema Handel und Zölle, aus Trumps Sicht besonders wichtig. Er hat oft gesagt, die Europäische Union habe die Vereinigten Staaten in der Vergangenheit ausgenutzt. Also er will etwas von Deutschland im Handelsbereich. Stahlexporte, Autoindustrie, das sind zwei von vielen wichtigen Stichpunkten hier. Und zum anderen geht es dem US-Präsidenten um höhere Militärausgaben. Er will ja bekanntlich das US-Engagement in der NATO nur aufrechterhalten, wenn die Europäer deutlich mehr tun. Aber von diesen Gesprächen heute werden von US-Seite kaum konkrete Ergebnisse erwartet, auch nicht mit Blick auf das Thema Russland und Ukraine, den Krieg. Es geht eher um das Atmosphärische. Das heißt für Friedrich Merz am Ende, wenn die Stimmung freundlich bleibt, wenn offener Streit im Oval Office vermieden wird, eine Eskalation à la Zelensky-Besuch im Februar, wenn Friedrich Merz Donald Trump zumindest in Einzelfragen vom bleibenden Gewicht Deutschlands und Europas überzeugen kann, dann war die Reise gewissermaßen schon ein Erfolg.
Okay, wir sind jedenfalls gespannt auf das Treffen Merz-Trump, und dazu gibt es dann morgen sicherlich wesentlich mehr Informationen. Das war Krieg und Terror. Ich bin Michael Hafke und bei mir im Studio war Constanze Semidey aus der Nachrichtenredaktion.